Und zwar, was mir wichtig ist, bevor ich in die Predigt reingehe, ich bin kein Ehetherapeut, ich bin Pastor und Theologe. Deswegen ist es immer mit der Perspektive, wie ich auf Beziehung draufschaue und wo ich euch einfach noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben möchte. Denn ich glaube, dass Gott gute Gedanken hat für Beziehungen, gute Gedanken für das Thema Ehe hat. Weil Ehe in unserer Gesellschaft oft so einen komischen Touch hat, so, wo man ein bisschen Witze drüber macht und keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass der Gedanke von Ehe ein Gedanke Gottes ist und dass er gute Gedanken hat. Und er einen perfekten Plan hat für die Ehe. Und es gibt eine Bibelstelle, die diesen Plan Gottes hervorhebt. Eine Bibelstelle, die sehr herausfordernd ist. Und ich lese euch die einfach mal vor. Es ist eine längere Passage, und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Und diese Passage habe ich manchmal komplett bei den Hochzeiten vorgelesen, bis ich gemerkt habe, oh, da sind nicht alle happy mit dem, was ich vorlese. Und du musst ziemlich viel erklären in dieser Passage. Aber wir sind ja im Gottesdienst. Da kann ich ja mal ein bisschen was raushauen. Also Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 21. Und diese Passage fängt mit so einem unvollständigen Satz an, aber es ist ein ganzer Vers. Da heißt es: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Wenn wir da Punkt machen, dann gibt es schon jede Menge Diskussion. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen auch euch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln und dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genauso, wie Christus es mit der Gemeinde macht. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es: Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Soweit das Wort Gottes. Jesus, ich danke dir für dein Wort, und Gott, ich bete, dass es nicht einfach nur Worte sind, sondern dass du uns dein Herz dahinter zeigst und dass wir verstehen, was dein Plan für die Ehe ist. Amen. Ich habe gesagt, wir fangen die Passage an mit einem unvollständigen Satz. Und zwar die Satzkonstruktion hier im Grundtext von Vers 21 ist: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter, heißt es hier. Also Männer, so sollt ihr das tun, euch unterordnen, und Frauen, so könnt ihr das tun. Ja? Und ich glaube, dass Männer und Frauen gleichwertig vor Gott geschaffen worden sind. Wir haben verschiedene Rollen, aber wir sind gleich geschaffen, wenn ihr das näher anschauen wollt, Galater 3, 26 und 28. Aber was Apostel Paulus hier im Epheserbrief 5 sagen möchte, ist: Jeder trägt einen Teil dazu bei, dass eine Ehe funktionieren kann. Männer, hier ist eure Aufgabe, und liebe Frauen, hier ist eure Verantwortung. Und ich bin mittlerweile seit 23 Jahren verheiratet, seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen, und wir haben nie Diskussionen, wer der Chef zu Hause ist. Ja, wer die Hosen anhat. Alle wissen, meine Frau hat die Hosen an, Scherz. Aber da gibt es keine Diskussion, sondern wir wissen, wir ordnen uns Christus unter. Deswegen, wenn wir aus Spaß mal sagen, ja, wer ist der Chef? Dann ist immer die Antwort von unseren Kindern: Jesus ist der Chef. So, und das ist so, wie wir unsere Beziehung leben. Es ist nicht der ist Chef oder der ist Chef, sondern wir sind beide, ordnen uns Jesus Christus unter. Und das hilft uns als Grundlage für unsere Beziehung. Ich glaube, dieser Vers aus Epheser 5, diese Verse, können die größte positive Revolution für jede Ehe sein. Aber obwohl so viel Wahrheit dahinter steckt, gibt es kaum Verse, mit denen so viele Leute Schwierigkeiten haben. In 25 Jahren im Kirchendienst habe ich kaum jemanden getroffen, dem ich diese Verse vorgelesen habe und der gesagt hat: Awesome, boah, diese Verse haben mich so gesegnet, ey, ich bin so blessed, und kannst du es nochmal vorlesen, ich möchte es nochmal hören, was meine Verantwortung ist und was ich tun soll. Aber ich glaube, hier ist ganz viel Wahrheit für uns drin. Die Herausforderung ist, in diesen Versen ist, wir mögen, was diese Verse über die Aufgabe unseres Partners sagen, aber wir mögen nicht, was die Verse über uns sagen. Frauen lieben es, wenn es einen aufopferungsvollen Ehemann gibt, der bereit ist, sein Leben zu geben. Und Männer lieben den Anfang. Ihr Frauen sollt euch ordnet euch euren Männern unter. Und das Lustige ist, auch wenn der Mann keine Bibelstelle auswendig kennt, diese Bibelstelle kennt er auswendig. Du sollst dich mir unterordnen, sagt schon die Bibel. Echt ein bisschen schwach, aber naja. Und wir haben Angst, der Erste zu sein, der damit anfängt, das zu tun, was Epheser 5 sagt. Und wir nutzen das Verhalten unseres Partners, um zu rechtfertigen, warum wir das nicht tun können, was Epheser 5 sagt. Frauen sagen, ja, wenn mein Mann sich im Entferntesten nur so wie Jesus verhalten würde, dann würde ich mich auch unterordnen. Ja? Aber Epheser 5, glaube ich, ist Gottes Plan für eine gut funktionierende Ehe. Und ich möchte ein paar Sachen aus dieser Passage hervorheben. Ich glaube, diese Aufgabenverteilung in Epheser 5 machen uns attraktiv für unseren Partner und bringen ihn dazu, sein Herz uns gegenüber zu öffnen. Denn ich glaube, du kannst nicht Intimität erleben, wenn du Schutzmauern um dein Herz aufgebaut hast. Intimität bedeutet innere Nähe oder Verbundenheit, die emotional oder körperlich ausgedrückt wird. Intimität beginnt, wenn wir unser Herz dem Partner gegenüber öffnen. Und Intimität entsteht nie, wenn wir uns bedroht fühlen von dem anderen. Wenn wir Epheser 5 leben, dann bringt es uns dazu, dass wir unser Herz dem Partner gegenüber öffnen und wahre Intimität erleben können, so wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Und nur kurze Side Note zu dem ganzen Thema Unterordnen. Ich finde interessant, das griechische Wort hier beschreibt keine aufgezwungene Handlung, sondern eine freiwillige Entscheidung. Nicht du musst, sondern ich entscheide mich, unterzuordnen. Es impliziert eine freiwillige Haltung des Nachgebens, der Kooperation, der Übernahme von Verantwortung, des Tragens einer Last. Was wir hier sehen in Epheser 5 und auch 1. Petrus 3, eine weitere Passage, was deutlich wird, dass Männer Respekt brauchen. Wir sind eigentlich sensible Egos. Ja, und da ist eine Sehnsucht danach, respektiert zu werden. Und die Bibel ermutigt die Frauen, ihren Mann aus einer freiwilligen Haltung respektvoll zu behandeln. Das macht sie attraktiv. Der Respekt vor einer Frau, ihrem Mann gegenüber, kann so kraftvoll sein, dass es das Herz des Mannes verändert. Wir Männer verändern uns, klar, mit Kritik kann man sich auch verändern, aber ich glaube, der Zugang zum Herzen eines Mannes ist, wir verändern unser Verhalten durch Respekt. Wenn man merkt, dass eine Wertschätzung da ist. Und ich glaube, das ist die größte Motivation von einem Mann, der Respekt und Wertschätzung seiner Frau. Und einige sagen vielleicht, hey Stefan, aber ey, ich bin einfach eine starke Persönlichkeit. Ich bin kein stilles Mäuschen oder kein Mauerblümchen. Ich kann nicht einfach meinen Mund halten, ich muss irgendetwas sagen. Ja, voll in Ordnung. Kannst du auch. Unterordnung, Respekt, wie es Petrus und Paulus hier beschreiben, ist nicht die innere Haltung vom stillen Mäuschen vor einem Mauerblümchen, sondern ist die innere Haltung von einer Frau, die überzeugt ist, dass Gott kraftvoll genug ist, durch seinen guten Heiligen Geist das Herz eines Mannes zu verändern. Du und dein Mann sind gleichwertig. Du kannst sagen, was du willst. Voll in Ordnung. Aber ich glaube, wenn du diesen Vers lebst, gehst du zu deinem Mann hin und sagst, hey Schatz, hier sind ein paar Dinge, die mich echt stressen und die mich echt immer wieder runterziehen. Ja, kannst du daran arbeiten? Und dann geh in dein Zimmer und bete. Und wenn du im Recht bist, ist der Heilige Geist kraftvoll genug, um das Herz deines Mannes zu verändern. Ich werde nachher eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mein großer Punkt hier ist, Respekt macht dich in Augen deines Mannes attraktiv. Und ich merke schon, es wird ein bisschen intens hier, deswegen shiften wir mal auf die Männer, dass sie auch noch ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube, die tiefste Sehnsucht eines Mannes ist Respekt, aber die tiefste Sehnsucht einer Frau ist Sicherheit. Nichts macht einen Mann, glaube ich, attraktiver als ein selbstloser, aufopferungsvoller Ehemann. Und vielleicht denkst du, ja, du bist ja keine Frau, Stefan. Stimmt, deswegen habe ich gedacht, gibt es irgendwelche Untersuchungen, die das unterstreichen? Und ich habe folgende Untersuchung herausgefunden. Wissenschaftler haben Untersuchungen gemacht und die Frage gestellt, wann findest du deinen Ehemann am attraktivsten? Und diese Untersuchung wurde von verschiedenen Universitäten durchgeführt. Ich habe hier eine von der University of Washington in dem Bereich der Forschung der Partnerschaftsdynamik vom Professor John Gottman. Und die Frage war, wann findest du deinen Mann am attraktivsten? Die Nummer 1 Antwort bei allen Umfragen zu dieser Frage war, ich finde meinen Mann am attraktivsten, wenn er sich aktiv im Haushalt engagiert. Also die Studien legen nahe, dass Frauen es als Zeichen von Liebe und Fürsorge wahrnehmen, wenn Männer im Haushalt mithelfen, was ihre sexuelle Anziehungskraft erhöht. Hätte ich nicht gedacht, zum Glück gibt es solche Studien. Und um das ein bisschen zu erweitern und zu belegen, gab es weitere Untersuchungen. Und zwar haben Forscher Folgendes gemacht von der University of Pennsylvania, könnt ihr gerne online nachlesen. Die Auswirkung von Männerschweiß auf Frauen. Hört sich richtig appetitlich an. Und die haben Folgendes gemacht, die haben Schweiß von Männern auf die Oberlippe von der Frau getan. Sehr ekelig. Sie haben den Frauen nicht gesagt, dass es Schweiß ist. Ich glaube, als die Frauen danach das mitbekommen haben, waren alle Wissenschaftler einen Kopf kürzer. Aber vielen Dank für euren Einsatz, ihr lieben Wissenschaftler. Und sie haben herausgefunden, sie haben gesagt, wir testen irgendein Haushaltsmittel. Und dann haben die bei den weiblichen Probanden untersucht, was es ergeben hat. Und verschiedene Studien dieser Art haben gezeigt, dass der Geruch von männlichem Schweiß bei Frauen sowohl die Stimmung als auch den Körper beeinflussen kann. Der Duft kann dabei helfen, Stress abzubauen, die Entspannung zu fördern oder sogar die Hormonproduktion zu beeinflussen. Okay, lass mich das mit simplen Worten zusammenfassen, was die ganzen Studien sagen. Meine Interpretation für alle Männer: Du bist ein sauberes Haus entfernt von der Nacht deiner Träume. Klingt verrückt, ist aber so. Und das ist irgendwie faszinierend. Ich glaube, Epheser 5 ist der Schlüssel zum Herzen deines Partners. Der zweite Grund, warum Gottes Plan nach Epheser 5 perfekt für unsere Ehe ist, die Aufgabenverteilung in Epheser 5 setzt das Potenzial in unserem Leben und im Leben unseres Partners frei. Ich glaube, wir erreichen unser volles Potenzial nicht, wenn wir als Lonely Ranger unterwegs sind, sondern ich glaube, dass Gott einen Plan hatte mit Beziehung. 1. Mose 2, Vers 18, dann sagte Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will jemanden schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Interessantes Wort, nicht ein Gegenunter ist, ein Gegenüber ist. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir unser volles Potenzial auch ohne Beziehung erreichen könnten, dann hätte Gott Eva nicht schaffen brauchen. Dann hätte er gesagt, hey, du bist schon alleine gut für dich. Sondern ich glaube, dass Gott einen wunderbaren Plan hat. Und es gibt auch da interessante Untersuchungen, warum die Ehe gut ist für Männer. Ja, Untersuchungen von 1994 haben Folgendes ergeben. Verheiratete Männer in den USA werden durchschnittlich 75 Jahre alt. Unverheiratete Männer nur 57 Jahre alt im Schnitt. 18 Jahre weniger. Uns Männern geht es viel besser, wenn wir eine Frau in unserem Leben haben. Und alle Frauen sagen, oh Amen, hätte ich ein bisschen mehr Support gedacht. Aber egal. Weil sie erinnern uns daran, die Vitamine zu nehmen. Meine Frau erinnert mich, nimm Alpecin, das hilft, mein Schatz. Bin ich sehr dankbar für. Sie haben ein Auge auf dich und sagen manchmal so wie meine Frau, du musst das nicht noch essen. Und dann bleibt die Schokolade dann doch da liegen. Ja, oder aber, wenn ich denke, so, ich bin jetzt ganz schnell und komme jetzt ganz schnell da an, sagt meine Frau, du kannst dich auch an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Ja, also in dem Moment wollen wir es vielleicht nicht hören, aber ich glaube, ich bin sehr dankbar für meine Frau, weil ich werde länger leben durch meine Frau. Aber das Gleiche gilt auch für die Frauen. Es gibt eine liberale Feministin mit Namen Linda Wade. Sie ist eine Soziologin an der University of Chicago und hat in den USA eine Langzeitstudie von vielen tausend Frauen durchgeführt und wollte als Feministin sich anschauen, was für eine Auswirkung die Ehe auf Frauen hat. Fand ich sehr spannend. Nach der Studie hat sie ein Buch geschrieben und dieses Buch hat den Titel The Case for Marriage, also Argumente für die Ehe. Sie fand heraus, dass es Frauen signifikant besser geht, wenn sie verheiratet sind, als zusammenlebend, alleinstehend oder in einem anderen Beziehungsstatus. Deswegen ist der Untertitel von ihrem Buch, warum verheiratete Frauen glücklicher, gesünder und finanziell besser gestellt sind. Auch interessant. Gott hat sich die Ehe geschaffen, weil die Ehe gut für uns ist. Und lass uns nochmal ganz kurz auf die Männer gehen. Und zwar Epheser 5, 29 haben wir gelesen, schließlich hat noch nie jemanden seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. In diesem Vers stehen zwei Worte, versorgen und pflegen, und beides sind landwirtschaftliche Begriffe. Nähren bedeutet bis zur Reife, ernähren und pflegen bedeutet warm zu halten. Es bedeutet zu verhindern, dass etwas einfriert und beschädigt wird. Und ich glaube, dass wir Männer herausgefordert sind von Epheser 5, unsere Frauen zu nähren und zu pflegen. Der Grund, warum viele Frauen in unserer Gesellschaft keinen Bock auf Ehe haben, ist, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder historisch gesehen einige Fehler gemacht worden sind in unserer Gesellschaft. Aber nähren und pflegen bedeutet, du ernährst und versorgst deine Frau mit all den Worten der Wertschätzung und Liebe, die sie braucht, damit sie alles erfüllen kann, was an gottgegebenem Potenzial in deiner Frau drinsteckt. Egal, ob das als Mutter, als Hausfrau, als Lehrerin, als Raketenwissenschaftler, als Lobpreisleiterin, als Politikerin, als Handwerkerin, was auch immer am Potenzial in deiner Frau ist. Deine Aufgabe ist, als Ehemann dieses Potenzial freizusetzen. Und ich weiß noch, als ich bei meinem Schwiegervater um die Hand meiner Frau angefragt habe, das hat man früher so gemacht. Ich bin zu meinem Schwiegervater gegangen, ich habe mir so in die Hose gemacht. Und ich wusste, okay, das ist der Tag. Und ich habe gesagt, Hajo, du, ich habe da eine Frage. Der wusste ja, was kommt, ne? Der wusste ja, was kommt. Und er hat Folgendes gesagt: Stefan, ich gebe dir mein Ja, aber meine Bedingung ist, dass du alles, was Gott in Jessica hineingelegt hat, dass du dein Bestes gibst, dass sie zu all dem wird, wozu Gott sie geschaffen hat. Und ich habe mein Versprechen gegeben: Ja, das werde ich tun. Und ich glaube, dass ein guter Ehemann wie ein Gewächshaus ist. Ein Gewächshaus schafft ein sicheres Umfeld. Ich werde meine Frau beschützen. Ich werde sie vor Einflüssen beschützen, die ihr schaden könnte. Ich werde sie mit allem versorgen, was sie braucht, damit sie aufblühen kann. Ein guter Ehemann ist wie ein Gewächshaus. Und lasst uns nochmal rübergehen zu den Frauen. Ich glaube, die Aufgabenbeschreibung für die Frauen in Epheser 5 ist auch interessant. Epheser 5, 22. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch den Herrn unterordnet. Eine Einstellung von Respekt. Und Vers 33. Die Ehefrau soll ihren Mann achten und respektieren. Und wenn ich mir die Verse anschaue, ich überlege, was für ein Bild kann ich gebrauchen, was diese Aufgabenbeschreibung weitergibt. Ich glaube, eine gute Frau ist wie ein Cheerleader. Ich glaube, dass wir Männer Sehnsucht nach jemandem haben, der uns anfeuert und der uns stärkt. Das Coole bei Cheerleadern ist, im Vergleich zu Fans, Fans sind sehr, sehr ehrlich. Ja, die hauen manchmal Dinge raus, wenn du weißt, okay, da ist eine Mannschaft und die sind voll am Ablosen. Gerade im Basketball, ja, die haben keine Chance und die Gegner sind super stark und die Cheerleader stehen an der Seite und sagen, Defense, Defense. Also Cheerleader bleiben so optimistisch, auch wenn es gerade den Bach runtergeht und Fans sind so, ey, dein Ernst, Alter, meine Oma hätte voll den Ball abfangen können, was ist los mit euch, schlaft ihr alle noch? Das sind Fans, aber Cheerleader sind, hey, Cheerleader haben gelernt, auch negative Dinge positiv auszudrücken und anzufeuern. Und ich glaube, wir brauchen Ermutiger in unserem Leben, weil wir selber unsere stärksten Kritiker sind. Ja, ich bin mein stärkster Kritiker. Nach einer Predigt weiß ich genau, da hast du dich verhaspelt, das hättest du besser ausdrücken können und so weiter. Und wenn authentisch eine Rückmeldung kommt und ich mitbekomme, meine Frau ist stolz auf mich, kein anderes Kompliment ist stärker als das Kompliment meiner Ehefrau. Es können mich alle anderen loben, aber meine Frau, die mich am besten kennt, wenn die mich lobt, macht das den größten Unterschied. Und bei einem Mann ist es so, hey, wenn ein Mann, Ferienhaus, da ist ein Pool, Mann klettert oben auf das Dach drauf vom Ferienhaus, springt im Pool, nur so knapp an der Kante vorbei und er wäre tot gewesen. Und wenn dann irgendeiner da ist und sagt, boah, das war episch, dann kommt der Mann raus und sagt, ich muss das nochmal machen. Ja, wir brauchen nicht Sicherheit, wir brauchen Wertschätzung und Respekt. Warum machen Männer so bescheuerte Dinge? Weil die drauf abfahren, wenn sie gefeiert werden. Ja? Und ich glaube, dass die Ehe eine Win-Win-Konstellation ist, wenn wir genau das tun. Frauen suchen Sicherheit und ich glaube, Männer suchen in erster Linie Anerkennung und Respekt. Und vielleicht sagst du, Stefan, das passt auf mich alles nicht zu. Ja, ich weiß, bei all dem, was ich erzähle, ist vielleicht stereotypisch. Vielleicht sagst du, ey, ich wünsche mir das auch, absolut. Aber ich bin jetzt ein bisschen einseitig hier. Aber ich hoffe, das hilft euch trotzdem. Mein dritter Punkt ist, die Aufgabenverteilung in Epheser 5, sie helfen uns, unsere sündige Natur zu überwinden und bewahren unsere Ehe davor, daran zugrunde zu gehen. Und das ist jetzt sehr theologisch, aber ich habe ja gesagt, ich bin kein Paartherapeut, sondern Pastor. Aber interessant ist, die Bibel spricht davon, dass wir alle eine sündige Natur haben. Galater 5 beschreibt die sündige Natur wie folgt. Was der menschlichen Natur entspricht, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Zerwürfnisse, Spaltung und Neid. Wenn wir das sagen, das ist unsere menschliche Tendenz. Wenn du mit all dem lebst, kann ich dir sagen, zu 100% wird deine Beziehung nicht funktionieren. Und ich glaube, was Epheser 5 macht, ist, dass Epheser 5 uns herausfordert, unsere menschliche und fleischliche Natur ans Kreuz zu bringen und zu sagen, okay, ich werde nicht das tun, was ich im Natürlichen tun würde. Wenn meine Frau mich kritisiert, ey, ich bin früher ausgerastet. Aber das ist nicht das, was Gottes Plan ist. Sondern die Frage ist, wie gehst du mit Kritik um? Wie kannst du es annehmen mit deiner sündigen Natur oder kannst du es annehmen und es zum Positiven verändern? Und ich finde es herausfordernd, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir unterschiedliche Rollen in dem Zusammenhang haben. Und ich möchte es nochmal verdeutlichen mit einer Geschichte. Was gerade, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, die unterschiedlichen Rollen nach Epheser 5. Und zwar lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 1, Gott schafft den Menschen, Adam ist da, super. Und dann in 1. Mose Kapitel 2 kriegen wir ein bisschen mehr Details, was da überall da passiert ist. Und was interessant ist, dass Gott Adam den Auftrag gibt, hey, sag deiner Frau Bescheid, hier ist Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis, sag ihr, von dem Baum sollst du nicht essen. Und dann kommt eines Tages der Teufel in einem Bild von einer Schlange in den Garten reingesneakt und versucht, die Eva zu verführen und ihr zu sagen, hey, Gott ist ein Lügner, Gott ist ein Tyrann. Und der Teufel ist echt gut darin, was er macht. Weil stellt euch vor, es sind zwei perfekte Menschen in einem perfekten Umfeld. Das heißt, die hatten nicht irgendwie böse Eltern gehabt, schlimme Erfahrungen gemacht. Da war alles perfekt. Alles ist perfekt. Und trotzdem kriegt der Teufel das hin, sie zu überzeugen, ja, eigentlich will Gott euch nichts Gutes. Eigentlich ist es nicht gut, was hier ist. Und interessant ist, was dann passiert, und zwar, wenn wir uns das genauer anschauen, ist Folgendes. Ich glaube, einer der stärksten Punkte bei der Frau, wo wir die Gefahr sehen, wo wir hintendieren, ist Beziehungsunabhängigkeit. Beziehungsunabhängigkeit. Das bedeutet, Eva ist da, Teufel sagt, hey, hier ist Frucht, ist awesome, sie nimmt es und isst. Was wäre gewesen, hätte sie gesagt, interessanter Gedanke, ich habe dich hier noch gar nicht gesehen, was du da erzählst. Lass mich mal kurz mit Gott reden und ey, ich meine, Adam steht neben mir, lass mich mal kurz mit meinem Mann reden, ob das so eine gute Idee ist, was du mir erzählst, weil mein Mann hat mir etwas anderes erzählt und Gott hat mir auch etwas anderes erzählt, aber es war so, hey, okay, habe ich gehört, mache ich. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung und wenn ich auf meine Beziehung schaue auch, zu sagen, okay, der braucht so lange, dann mache ich es einfach selber, ja, weil die Herausforderung für uns Männer ist, hier ist Eva, da ist Adam. Adam kriegt mit, der kriegt so ein Tier an und fängt an zu erzählen. Wenn ein Tier anfängt zu erzählen, ich bin nicht Dr. Dudelte, was will das Ding hier? Da gehe ich mal rein, hey, laber nicht meine Frau an. Ich meine, im Nachtclub kriegen wir es hin, aber wenn dann irgendwie sowas passiert, kriegen wir es nicht hin. Ja? Ich wäre sofort gesagt, hey, das ist meine, hau mal ab hier. Aber er steht da daneben, hört dem Ganzen zu und das, was ich sehe, ist, was unsere Gefahr als Männer ist, wir checken aus. Wir sind passiv. Da passiert irgendwas oder da gibt es eine Diskussion, ah, ich rede einfach nicht mehr mit ihr. Lass sie mal abkühlen, die Alte, passt schon irgendwie. Dass wir uns irgendwie da rausziehen. Und ich glaube, dass uns diese Passage herausfordert, dass wir nicht in unsere sündige Natur zurückfallen, sondern dass wir versuchen, bewusst dagegen anzugehen. Wenn da was ist, ja, ich könnte mich zurückziehen, aber ich entscheide mich, dass ich nicht passiv werde, dass ich nicht einfach sage, ja, pff, die wird schon irgendwie wieder runterkommen, sondern dass ich aktiv bin und Teil der Lösung bin in dieser Beziehung. Ja, und ich glaube, diese Aufgabenverteilung Epheser 5 verschließt dem Teufel die Raum zu deiner Ehe und kreuzigt deine sündige Natur. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen und ich möchte zum Ende kommen. Und zwar, wenn ich das zusammenfassen würde, ist durch die Aufgabenverteilung in Epheser 5 werden wir füreinander attraktiv. Wir erreichen beide unsere volle Berufung. Unsere sündige Natur ist gekreuzigt und wir erfüllen die wichtigsten Bedürfnisse des anderen. Ich glaube, dass es perfekt ist. Und vielleicht denkst du, ja, Stefan ist ja ganz nett, aber der andere soll anfangen. Es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort, der Klügere gibt nach. Und ich möchte beide von euch, wenn ihr in einer Beziehung seid, herausfordern, seid ihr der Klügere. Fangt an und wartet nicht auf den anderen. Und ganz aktuell ist es immer so lustig, wenn Beziehungsserien sind, dann gibt es interessante Dynamiken bei uns in der Ehe auch, die immer wieder hochkommen, wo du denkst, du bist schon so lange verheiratet. Und wir hatten letzte Situation gehabt, wir waren im Hafen unterwegs und dann auf dem Weg nach Hause, der Hafen ist ja ein bisschen eng und standen Auto an der Seite und alle fahren dran vorbei und ich so, da passe ich auch durch und fahre einfach vorbei. Auf einmal schert der ein und will irgendwie reinparken und das war irgendwie noch so ein Stück an unserem Auto vorbei. Die Reaktion von meiner Frau ist, sie hat sich erschrocken und ist laut geworden. Hast du es nicht gesehen? Kannst du nicht vorsichtiger fahren? Und ich dachte so, hey, was willst du von mir? Ich bin ein guter Autofahrer, ich bin unfallfrei seit über 30 Jahren. Was willst du von mir? Und bin voll dagegen gegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Stimmung im Auto, Kinder hinten drin, war nicht so ganz positiv, würde ich mal nett formulieren. Und dann sind wir zu Hause angekommen und ich dachte mal gucken, wie lange das jetzt hier geht. Weil ich kann sehr dickköpfig sein. Das war eine interessante Spannung und dann war für mich das Herausfordernde. Meine Frau hat Abendbrot vorbereitet, richtig viel Mühe gegeben, hat gesagt, hey Stefan, möchtest du was haben? Und die war so unverschämt lieb zu mir. Und ich dachte so, kannst du nicht noch mir einen Spruch reinhauen? Können wir nicht noch ein bisschen diskutieren hier, um dir zu zeigen, dass ich im Recht bin? Und sie war so lieb, dass ich gesagt habe, so ein Mist. Weil ich habe gemerkt, eigentlich war ja sie war schuld, aber dadurch, dass sie sich so verhalten hat, habe ich gemerkt, ey, was bist du eigentlich für ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Und auf einmal habe ich festgestellt, okay, warum habe ich so reagiert? Ich habe wie folgt reagiert und das habe ich durch ihr Verhalten, durch ihre wertschätzende, respektvolle Art, obwohl sie jedes Recht gehabt hätte, sich anders zu verhalten, habe ich gemerkt, okay, Folgendes ist bei mir passiert. Ich habe mich selber erschrocken, weil ich gedacht habe, Mist, das war echt knapp und wir hätten einen Unfall gehabt. Und weil ich mich selber erschrocken habe, wollte ich mich verteidigen, weil ich hatte Angst und Angst, meine Reaktion ist Angriff. Und durch das, was sie gespiegelt hat, ja, sie hatte recht. Ich hätte auch vorausschauender blicken können. Und durch ihr Verhalten habe ich gemerkt, ich kann meine Schutzmauer runterfahren lassen, weil ich hatte meine Schutzmauer vor meinem Herzen offen, weil ich muss mich verteidigen. Und dadurch habe ich meine Schutzmauer runterfahren lassen, habe gesagt, hey Jesse, ich möchte mich entschuldigen. Mein Verhalten war nicht richtig. Und ich möchte erklären, warum ich so dagegen gegangen bin. Ich habe mich selber erschrocken und deswegen war ich so hart. Ich hatte eigentlich kein Anrecht gehabt, so zu reagieren. Und ich glaube, wenn wir vielleicht ein Stückchen davon abschneiden, von dem, was Epheser 5 uns mit auf den Weg gibt, ich glaube, dass unsere Beziehungen so einen ungemeinen Schritt nach vorne machen. Der Klügere gibt nach. Und in unserer Beziehung muss ich sagen, meine Frau tut einen super Job dafür. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen und nicht mich darauf ausruhen, wie toll meine Frau ist, sondern sagen, Gott, arbeite an meinem Herz. Verändere du mich, damit ich immer mehr zu dem Mann werde, zu dem du mich geschaffen hast und dass ich meine Frau freisetzen kann in dem, was du in und durch ihr Leben tun möchtest. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte für uns beten. Weil wenn es um das Thema Ehe und Beziehung geht, ist der Raum voll von verschiedenen Lebenskonstellationen. Es gibt noch so viel, über was wir sprechen können, aber eine Sache, die mir ein Herzensanliegen war in dieser Serie war, ich wünsche mir, und ich glaube, das ist Gottes Wunsch, ist, dass wir gesunde und starke Beziehungen leben. Und gesunde und starke Beziehungen sind nur möglich, wenn wir gesunde und starke Persönlichkeiten haben. Das heißt, meine Hoffnung ist nicht, dass mein Partner mich erfüllt und dass mein Partner alles richtig macht, sondern das Erste ist, Gott, arbeite du an meinem Herzen. Und vielleicht kommst du auch aus einem Elternhaus, wo die Beziehung deiner Eltern zerbrochen ist und einfach sagst, ganz ehrlich, das ganze Ding mit Ehe funktioniert sowieso nicht, habe ich bei meinen Eltern gesehen, will ich jetzt gar nicht probieren. Oder du bist selber durch einen Zerbruch gegangen. Und ich kenne aus dem näheren Umfeld, wo Leute das Konzept von Ehe einfach an den Nagel gehangen haben und gesagt haben, okay, irgendwie scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Aber ich glaube, dass Gott einen guten Plan hat und dass er gute Dinge für unser Leben vorbereitet hat mit dem ganzen Thema Beziehung. Und ich möchte gerne für uns beten, dass Gott neu unser Herz berührt. Dass da, wo wir uns selber vielleicht schützen wollten, wo wir Mauern aufgebaut haben, da, wo wir vielleicht Hoffnung verloren haben, dass Gott neue Hoffnung reinlegt. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für all das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Gott, mein Herzenswunsch als Pastor dieser Kirche ist, dass wir ein Ort sind, wo gesunde und starke Beziehungen sich entwickeln können. Und Gott, ich bete, dass du durch deinen guten Heiligen Geist heute Morgen etwas in unserem Herzen tust, was nur du tun kannst. Und zwar, dass du harte Herzen weich machen kannst. Da, wo wir eine Schutzmauer aufgebaut haben und gesagt haben, hey, wir haben jemandem vertraut und wir wurden so enttäuscht und verletzt. Gott, ich bete, dass du da jetzt Heilung reinbringst. Und ich bete, dass da, wo Menschen Hoffnung aufgegeben haben, wenn es um das Thema Beziehung und Ehe geht, Gott, dass du neue Hoffnung schenkst. Gott, ich bete, dass da, wo unsere Herzen verletzt, enttäuscht, verwundet sind, Gott, ich danke dir, dass du sagst, siehe, ich mache alles neu. Und Gott, ich bete für die Ehen in unserer Kirche. Ich bete für einen Schutz in diesen Beziehungen. Gott, ich bete, dass da, wo Ehen angegriffen sind, Gott, bete ich, dass Vergebung neu gelebt wird und dass Heilung reinkommt. Heilung von Erfahrungen, Enttäuschungen, von Worten, die gesprochen worden sind. Und Gott, ich bete auch für diejenigen von uns, die sagen, hey, ich habe echt Fehler gemacht. Gott, ich danke dir, dass du sagst, dass du nicht der Gott bist, der Fehler auflistet, sondern ich danke dir, dass du sagst, dass du uns unsere Fehler vergibst. Danke, Jesus. Wenn ich gerade gebetet habe, habe ich den Impuls gehabt, dass Gott, glaube ich, an ein paar Punkten an deinem Herzen gerüttelt hat. Und ich glaube, dein nächster Step nach diesem Gottesdienst ist, vielleicht eine Beziehung in Ordnung zu bringen oder vielleicht sich zu entschuldigen für das, wie du dich verhalten hast. Und ich möchte dich ermutigen, dass diese Worte, die wir hören, dass wir das Wort Gottes nicht nur theoretisch lassen, sondern dass wir es praktisch umsetzen, da wo Gott so Impulse hineingibt. Und Gott, ich bete für alle Leute in Beziehung, Gott, ich bete, dass du uns neu gebrauchst, dass wir Worte sprechen, die Leben spenden. Worte sprechen, die Hoffnung geben. Im Namen von Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und noch ein kurzer Impuls. Vielleicht bist du hier und bist auf der Suche nach dem Partner für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, durch die Geschichte auch von Kurt und Maya. Ich glaube, dass kein Mensch dir all das geben kann, nachdem du dich wirklich sehnst. Sondern ich glaube, dass der erste Ort, wo wir hingehen sollten, um Liebe zu empfangen, ist, dass wir zu Gott gehen. Weil dein Partner, wenn du mit all dem zu deinem Partner gehst, der wird dir all das nicht geben. Weil wir alle nur menschlich begrenzt sind. Gott ist derjenige, der all deinen Mangel ausfüllen kann, was da ist, aus deiner Lebensgeschichte, aus vergangenen Beziehungen. Und ich möchte dir die Einladung geben, diese Liebe heute Morgen zu empfangen. Gott ist die Quelle der Liebe. Und ich glaube, eine gesunde, starke Beziehung, dafür brauchen wir diese göttliche Liebe von ihm, die unendlich ist. Ich komme mit meiner Liebe regelmäßig an meine Grenzen, aber Gott ist die unerschöpfliche Quelle der Liebe und ich glaube, er möchte heute Morgen dir begegnen und dir seine Liebe schenken. Und wenn du das noch nie erlebt hast, ich glaube, das ist der Game Changer für deine Beziehung, für deine Ehe, wenn du einen Moment in der Gegenwart Gottes und in seiner Liebe erlebst. Und dafür möchte ich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst hier im Raum. Und Gott, wir wollen einen Moment schaffen, wo wir unser Herz öffnen und dass du uns füllst mit deiner unendlichen Liebe. Ich danke dir, dass es nicht um Performance geht, dass es nicht Liebe nach Leistung ist, sondern dass du uns liebst. Hast du das Bild gehabt, dass Gott wie ein liebender Vater heute Morgen hier ist und er hat seine Arme weit geöffnet für dich und er möchte dich in seinen Arm nehmen und er möchte dich annehmen und dir Liebe schenken und dir zeigen, du bist unendlich wertvoll, du bist unendlich geliebt. Danke, Jesus. Gott ist nicht dein Richter, Gott ist kein Polizist, Gott ist dein liebender Vater. Und ich danke dir, Gott, dass deine Liebe jetzt gerade fließt. Du sagst, deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den guten Heiligen Geist. Deswegen, Heiliger Geist, füll uns neu mit deiner Liebe. Wir brauchen dich. Wir wollen überfließen von deiner Liebe. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Danke, Jesus. Amen. Lasst uns nochmal in eine Zeit der Anbetung gehen. Und ich möchte euch einladen, wir singen das Lied I Speak Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, den Namen von Jesus zu bekennen über deinem Leben, über all das, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist und über deine Beziehung, über deine Familie. Wenn du Familienvater bist, bekenne den Namen von Jesus über deinen Kindern. Bekenne den Namen von Jesus über deine Beziehung. Ich glaube, dass unser Gott ein Gott der Hoffnung ist. Es ist nicht das Ende, es ist der Anfang mit Jesus Christus. Deswegen lass uns den Namen von Jesus bekennen.